Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle wunderbare Weihnachtstage. Die Wall Street ist wieder am Start, vorbörslich leicht im Plus. Es gibt allerdings einige Verlierer. Die Aktien von NIO leiden unter der Warnung, dass die Produktionszahlen im vierten Quartal enttäuschen werden und das Umfeld im ersten Halbjahr dürfte schwierig bleiben. Tesla auch erneut unter Abgabedruck. Die Produktion in Shanghai dürfte auch im Januar auf reduzierter Flamme weiterlaufen. Tesla hat übrigens allein in den letzten 4 Wochen über 35% an Wert verloren. Tesla, NIO schwach, Rivian, Lucid auch unter den Verlierern. Und bei den Fluggesellschaften Southwest Airlines deutlich unter Druck. Wir hatten sehr harsches und kaltes Wetter hier in weiten Teilen der Vereinigten Staaten. Southwest musste bis zu 2/3 aller Flüge absagen. Die Aktie ist dementsprechend schwach. Der erste Handelstag nach Weihnachten und wir sehen ein Strickmuster, das wir in den letzten Handelstagen oft gesehen haben. Die Futures anfangs über 200 Punkte im Plus für den Dow Jones, kurz vor Handelsstart dann nur noch leicht im Plus, der Nasdaq sogar im Minus, belastet einmal mehr durch die Aktien von Tesla, die über 5% vorbörslich verlieren, über 35% in den letzten 4 Wochen. Wir haben erneut zahlreiche Berichte, die darauf deuten, dass die Produktion des Werks in Shanghai unter Potenzial läuft. CNBC berichtet, dass per letzten Samstag die Produktion des Werks bis Monatsende eingestellt ist und Reuters berichtet, dass auch im Januar die Produktion auf reduzierter Flamme weiterlaufen soll. Es heißt, dass man zwischen dem 3. Januar und dem 19. Januar produzieren wird. Danach soll die Produktion dort auf Eis gelegt werden. Alles also Signale, dass die Nachfrage bei Tesla abkühlt. Anfang Januar werden die Produktions- und Auslieferungsdaten für das 4. Quartal gemeldet. Man geht davon aus, dass 422.000 Fahrzeuge konzernweit produziert wurden. Das sind zumindest die offiziellen Schätzungen der Wall Street, mit einem großen Fragezeichen, ob die Messlatte hier eventuell nicht doch zu hoch hängt. Zumal um 5 Uhr morgens meiner Zeit, 11 Uhr bei euch, NIO, der chinesische EV-Hersteller, Elektrofahrzeugkonzern, warnt, dass im 4. Quartal nur 39.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Bisher erwartete man 43.000 bis 48.000 Fahrzeuge. Das ist also prozentual eine ziemlich weite Verfehlung. Schuld daran seien die deutlich gestiegenen Covid-Neuinfektionen in China, in vielen Großstädten. Das hätte Probleme bei den Lieferketten verursacht. Und der CEO von NIO warnt, dass das erste Halbjahr 2023 unter dem schwierigen Wirtschaftsumfeld leiden dürfte. Außerdem fallen Subventionen weg für den Autokauf von Elektrofahrzeugen. Auch das könnte für Gegenwind sorgen. Keine guten Zeichen also für die EV-Konzerne. Wir haben nicht nur Tesla unter Druck, auch Rivian und Lucid an der Wall Street werden schwächer in den Tag starten. Tja, dafür sehen wir in der Tat weitere Zeichen, dass China trotz der explosionsartigen Steigerung der Covid-19-Infektionen die Öffnung der Wirtschaft vehement weiter vorantreibt. Die South China Morning Post berichtet, dass am 8. Januar mit die letzten Richtlinien seitens der chinesischen Regierung aus dem Weg geräumt werden dürften. Dann dürfte auch der Virus oder das Virus abgestuft werden von Kategorie A auf Kategorie B. Also in anderen Worten, der Risikograd, das wird reduziert. Und man hört von Nikkei und von Reuters, dass chinesische Bürger die Möglichkeit nutzen, sich in Macau und Hongkong westliche mRNA-basierende Impfstoffe zu besorgen. Chinas Fosun Pharma bietet über die App, die Mobile App, in China, in Mainland China jetzt die Möglichkeit ab, sich zu registrieren, um BioNTechs Covid-Impfstoffe in Hongkong zu bekommen. Dass der BioNTech-Covid-Impfstoff von China zugelassen wurde, ist im Allgemeinen bekannt, zumindest aber nur für ausländische Bürger, die in China leben. Wenn man sich das so durchliest, bekommt man zumindest ansatzweise den Eindruck, dass China früher oder später und gerade auch, weil die Covid-Neuinfektionen derart explosionsartig ansteigen, die ausländische mRNA-basierende Impfstoffe zulassen wird. Zumindest hören wir das letztendlich gesehen auch von Reuters. So, dann das ändert nichts daran, dass trotz der Aufhebung von Zero Tolerance die Probleme in China erstmal bleiben. Durch die Covid-Neuinfektionen bleiben viele Mitarbeiter weg. Die Financial Times mahnt, dass dementsprechend also die Situation für Apple, die Produktion der iPhones in China weiterhin eingeschränkt werden könnte. Die Aktien von Apple sind dementsprechend auch an der Wall Street an diesem Dienstagmorgen leicht unter Abgabedruck. Der Ölpreis hat allerdings Auftrieb, denn nochmal, die Tatsache, dass China die Öffnung so aggressiv vorantreibt, trotz all der damit verbundenen Probleme, facht die Wahrscheinlichkeit an, dass die Nachfrage von Öl steigt. Der Ölpreis also dementsprechend mit auf der Gewinnerseite. So kommen wir von China nochmal zu den Renditen der Staatsanleihen global. Wir sehen, dass die Rhetorik der EZB, insbesondere der EZB, sehr stark abweicht von der Rhetorik der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, während wir hier in den USA auf einen Zinsgipfel zuhalten. Bei uns stellt man sich eher die Frage, wie lange der Zinsgipfel dann gehalten wird. Aber die Phase der Zinsanhebung geht bei uns dem Ende entgegen. Wir haben übrigens heute einen ganz interessanten Artikel dazu im Wall Street Journal. Hier wird nochmals darauf hingewiesen, dass der abkühlende Häusermarkt der amerikanischen Notenbank mehr Spielraum gibt, den Fuß von der Bremse zu nehmen, ne, und Inflation einzufangen. Sehr viele Signale also, dass die US-Notenbank hier dem Ende entgegenkommt. Aber wir haben in der Financial Times Klaas Knot, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen hier korrekt aus, von der EZB, der betont, dass die EZB gerade mal die halbe Strecke hinter sich habe, was Zinsanhebung betrifft. Ein Zinssatz von bis zu 4% sei denkbar, und zwar schon bis Juli, bis zum Sommer. 4% für die EZB, das ist ein Haufen Zeug, muss man sagen. Und der Markt aktuell hat gerade mal 3,4% eingepreist. Die EZB also wird hier ordentlich weiter bremsen. Kuroda, Chef der Notenbank von Japan, der betont wiederum, dass die jüngste Aufweichung der kontrollierten Zinskurve kein Indiz dafür sei, dass man von der bisherigen Geldpolitik abweichen wird. Aber der Kapitalmarkt kauft das nicht so recht. Wir haben ja bald einen neuen Chef der japanischen Zentralbank und es entsteht der Eindruck, dass auch Japan anfängt umzudenken. Das heißt, die Renditen der europäischen Staatsanleihen haben Auftrieb, genauso die Renditen der japanischen Anleihen, und das zieht auch die Renditen der US-Staatsanleihen mit nach oben im 10-jährigen Bereich, jetzt wieder knapp unter 3,8%. Aber nochmal, Amerika bleibt spannend. Der Trend zur Disinflation dürfte hier deutlich sichtbarer werden, auch mit den Daten, die für den Dezember gemeldet werden. Die wichtigste Frage für uns an der Wall Street ist vor allem, wird die Inflation schneller an Dynamik verlieren als die Gewinne der Unternehmen? Ich persönlich glaube ja. Ich glaube, die Disinflation wird schneller vorangetrieben, als Marktteilnehmer aktuell denken. Und das wäre eigentlich ein stützender Faktor für die Wall Street, zumal man eins nicht vergessen darf. Die bisher gemeldeten Zahlen von Corporate America in den letzten Wochen waren eher besser, als man befürchtet hatte. Wir haben einen schwächeren Dollarindex. Damit lässt der Gegenwind für die Gewinne der S&P 500-Konzerne nach. Wir sehen Zeichen einer Lockerung der Lieferketten in vielen Bereichen der amerikanischen Industrie. Wir sehen eine Bereinigung der Lagerbestände in vielen Sektoren, im Einzelhandel zum Beispiel, auch in der Halbleiterindustrie. Wenn man sich die Kommentare von Micron mal anschaut, dann dürfte hier in dem jetzt laufenden Quartal die Lagerbestände der Kundschaft deutlich reduziert sein mit einem bald wieder normalisierten Niveau. Das bleibt also spannend. Vielleicht sind die Ergebnisse von Corporate America für das vierte Quartal gar nicht so schlecht, wie der Markt im Allgemeinen denkt. Also das bleibt spannend, könnte dem Markt vielleicht dann doch auch ein bisschen Rückenwind geben. Aber nochmal, selbst im Best-Case-Szenario, nehmen wir mal an, die Unternehmensergebnisse müssen nicht so stark reduziert werden, wie Morgan Stanley und die Bank of America befürchten. Nehmen wir mal an, die Reduktion ist etwa 5% statt 16%. Dann hätten wir bei einem S&P von 4.100 immer noch ein Kursgewinnverhältnis von über 18. Das heißt, die Luft nach oben ist dünn, das Anstiegspotenzial dementsprechend begrenzt. Selbst wenn wir uns mal erholen sollten, mehr als 6-7% Potenzial, hätte der S&P darauf basieren eigentlich eher nicht. So, Southwest Air hatte ich schon angesprochen. Aufgrund des schlechten Wetters mussten am Montag 2/3 der Flüge gestrichen werden. Jetzt am Dienstag und Mittwoch erwartet man wieder weite Streichungen des Flugstreckennetzes bei Southwest. Das Wall Street Journal und auch das Transportministerium beklagen, dass vor allem bei Southwest so viele Flugausfälle zustande gekommen sind, weitaus mehr als bei einer American Air oder einer Delta oder einer United. Das rein dem Wetter in die Schuhe zu schieben, sei also so gesehen doch etwas merkwürdig. Vielleicht noch ein Wort zu den Konsumerausgaben, Verbraucherausgaben in der Weihnachtssaison. Da sind die Zahlen gar nicht so schlecht, und zwar die Umsatzzahlen. Mastercard schätzt, dass die Verbraucherausgaben für die Weihnachtssaison etwa 7,6% über Vorjahresniveau liegen. Das klingt erstmal ganz gut. Die Frage ist nur, aber die Margen? Die Lagerbestände waren sehr hoch, Sonderangebote gab es viele. Das heißt, selbst wenn die Umsätze gut ausgefallen sind, was ist unterm Strich hängen geblieben? Das wird die entscheidende Frage sein für den Einzelhandel. So, damit bin ich dann eigentlich auch durch. Mal schauen, ach, Avatar wollte ich kurz noch ansprechen. Avatar, der neue Avatar-Film von Disney, hat unterm Strich relativ schlechte Kritiken, aber trotzdem hat der Film bisher global über 855 Millionen Dollar eingespielt an den Kinokassen. Und man geht davon aus, Variety geht davon aus, dass zum Jahresende die Marke von 1 Milliarde Dollar geknackt werden dürfte. Ist also nicht so schlecht und Disney könnte davon letztendlich gesehen profitieren. Es gab übrigens Gerüchte, dass Bloomberg ein Angebot für Dow Jones oder die Washington Post einreichen könnte. Bloomberg selber dementiert das in einem Tweet bei Twitter, dass man an einem solchen Deal weder also mit Dow Jones noch mit der Washington Post Interesse habe. So, damit sind wir dann durch. Ich wünsche einen guten Handelstag heute. Tesla, ganz, ganz großes Desaster in diesem Jahr. Wenn man mal überlegt, und die Grafik möchte ich nochmal einblenden von Bespoke Investment. Die Aktie hat jetzt seit Jahresauftakt exklusive der heutigen Verluste, wenn man die mit reinrechnet, hat die Aktie 70% verloren in diesem Jahr. Meta Platforms 65%. Das heißt, Tesla hat noch mehr Boden verloren als Meta. Netflix hat sich halbiert, Amazon hat sich fast halbiert, Nvidia auch. Fast eine Halbierung, Adobe minus 40%. Kein Wunder also, der Nasdaq blickt auf das schlechteste Jahr seit 2008. Im Übrigen, der Rentenmarkt für Staatsanleihen in den USA blickt auf das schlechteste Jahr in der Geschichte für amerikanische Staatsanleihen. Kein einfaches Jahr. Ich wünsche trotzdem auch einen guten Handelstag, auch wenn die Handelsvolumen dünn sind, viele Marktteilnehmer nicht mit dabei sind. Genießt die ruhige Phase zwischen den Jahren. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.